Und wir starten mit einem neuen Kapitel, Nummer 6, und befassen uns hierbei mit dem Suchen. Ja, binäres Suchen haben Sie schon kennengelernt, auch sequenzielles Suchen, ne? Zwei ganz einfache Verfahren, um in Datenräumen zu suchen. Und wir unterscheiden hier mehrere Suchverfahren noch und analysieren die. Insbesondere untersuchen wir hierzu geeignete Datenstrukturen, auf denen Suchen auch effizient möglich ist. Na, Sie haben gesehen, dass man in Arrays mithilfe von sequentiellen Suchverfahren vorgehen muss, wenn der Datenbestand nicht sortiert ist. Na, und dass man mit binären Suchverfahren vorgehen kann, wenn der Datenbestand sortiert ist. Und in der Regel hat man keinen sortierten Datenbestand, na, und muss dann irgendwie sich geeignete Suchverfahren überlegen oder geeignete Datenstrukturen, in denen die Daten, die ja auch nicht immer fest sind, sondern auch schon mal verändert werden, ne, da werden Daten gelöscht und wieder eingefügt und andere gelöscht, in solchen sich verändernden Datenbeständen, irgendwie auf solchen veränderten Datenbeständen Suchstrukturen aufzubauen, die permanent effizientes Suchen ermöglichen. Und da werden wir zwei verschiedene Suchverfahren uns anschauen. Die einen arbeiten auf verketteten Strukturen und da interessieren uns dann Suchbäume, ausgeglichene Bäume und B-Bäume. Und die anderen Strukturen arbeiten auf sequentiellen Strukturen und da ist das zentrale Suchverfahren das sogenannte Hashing, ja, das uns hier interessiert. Ja, Grundbegriffe. Ne, was ist Suchen? Tätigkeit in einem vorgegebenen Datenbestand, alle Objekte zu ermitteln, die eine bestimmte Bedingung, das sogenannte Suchkriterium, erfüllen. Ne, und gegebenenfalls will man einen Verweis auf dieses Objekt haben oder man will das Objekt selber haben oder die Daten, die dazugehören oder was immer. Meist reicht eben einfach ein Verweis und dann weiß man, also hier befindet sich das Objekt, was gesucht wird und nun kannst du praktisch unmittelbar auf die Daten zugreifen. Und manchmal ist die Suche erfolglos. Wir suchen in einem Datenbestand irgendwie nach einem Namen Meier. Ne? Meier gibt's noch nicht. Ja, das ist ja auch praktisch. Wir wollen den neuen Kollegen ja gerade auch einfügen. Das heißt, wenn die Suche erfolglos ist, soll meist das Objekt gerade auch eingefügt werden. Ja? Das ist die typische Operation. Und ein weiterer Begriff noch, der Begriff des Schlüssels. Schlüssel sind Merkmale von Objekten, die eindeutig identifizieren. Ja, also Schlüssel sind Personalnummern, die sie immer überall haben, ne, oder irgendwelche Aktenzeichen, Referenzzeichen oder was immer, ne, Signaturen irgendwie. Das sind alles Schlüssel, die Personen, Daten oder was auch immer eindeutig identifizieren. Und in der Regel suchen sie nach den Schlüsseln, ja, und kriegen dann automatisch die Personen. Das heißt, sie machen in der Regel Anfragen nach solchen Schlüsseln. Ja, kennen tun Sie sequenzielles Suchen auf allgemeinen Datenbeständen, binäres Suchen auf sortierten Datenbeständen. Die sequenziellen Datentypen haben natürlich den Nachteil, dass Sie da relativ wenig ändern müssen. Ne? Also wenn Sie sich so ein Array vorstellen, in dem jetzt 100.000 Daten drin sind, ja, und Sie wollen da irgendwo was einschieben, der Datenbestand ist auch noch sortiert, ne, dann schieben Sie meinetwegen irgendwie an die Position 40.000, ja, dann schieben Sie 60.000 Daten nach rechts, schaffen einen Platz und packen dann das neue Datum dahin. Ne, das ist ziemlich aufwendig, also Sie können auf sequenziellen Datentypen eigentlich keine richtigen Einfüge- und Ausfügeoperationen realisieren. Nur sehr schwer. Das Hashing hilft uns ein bisschen dabei, was wir ganz zum Schluss in diesem Kapitel kennenlernen. Aber das ist irgendwie schon eine schwierige Operation. Deswegen hat man in praktischen Anwendungsfällen fast immer nur verkettete Speicherverfahren. Da sind die Einfügeoperationen effizient möglich. Da packen Sie das Objekt einfach irgendwo hin, wo Platz ist. Ja, und sorgen durch eine geschickte Verzeigerung, Verkettung, dass es gefunden werden kann und eigentlich dann markiert wird, wo eigentlich sein Platz wäre, wenn dort entsprechender Speicherraum gewesen wäre. Ja, die erste verkettete Datenstruktur sind die sogenannten Suchbäume. Das sind Datenstrukturen, die auf binären Bäumen aufbauen und in denen man Objekte tatsächlich effizient finden, einfügen und löschen kann. Ja, ganz anders als in Arrays, in denen sie effizient zwar suchen, aber mit dem Einfügen Schwierigkeiten haben. Voraussetzung ist, dass Sie eine linear geordnete Menge von Schlüsseln haben. Ja, und diese Schlüssel bringen Sie dann in geschickter Weise in einem Suchbaum unter. Und das sieht so aus. Sie speichern praktisch Schlüssel S1, S2 bis Sn in so einem Knoten. Ja, das sind die Schlüssel. Und dann hängen sie an diesen Knoten entsprechend viele Teilbäume, nämlich genau n plus 1 Teilbäume. Ja, so viele. Und in jedem Teilbaum jetzt, die sind besonders angeordnet, die sind irgendwie durchnummeriert praktisch. Sie haben einen linken, also einen ersten, einen zweiten, einen dritten und einen ganz rechten, einen letzten Teilbaum. Und sie packen jetzt diese Teilbäume mit solchen Schlüsseln voll, die folgende Bedingungen erfüllen. Links haben sie den Schlüssel S1 und ganz links in dem ersten Teilbaum packen sie nun alle Schlüssel rein, die kleiner sind als S1. Ja, wenn da noch Schlüssel existieren, die kleiner sind als S1, dann packen sie die alle da rein. Ja, und in den Raum, nächsten Teilbaum packen sie Schlüssel rein, die zwischen S1 und S2 liegen. Ja, S1 eingeschlossen, S2 ausgeschlossen. Ja, und so geht das weiter. Und hier ganz hinten rechts, da packen sie alle Schlüssel rein, die größer gleich Sn sind. Ja, und damit haben sie praktisch die zentrale Suchbaumstruktur. Ne? So sehen Suchbäume aus. Ne? Sie platzieren die Schlüssel geeignet in den Knoten und ordnen dann die Teilbäume entsprechend oder die Schlüssel in den Teilbäumen so an, dass sie die über den Zugriff, über die Knoten, über die Schlüssel in dem Vaterknoten relativ leicht wiederfinden können. Und hierzu müssen die Schlüssel S1 bis Sn natürlich irgendwie aufsteigend geordnet sein. Ja, damit Sie, wenn Sie jetzt einen Schlüssel suchen und Sie finden den nicht gerade unter den S1 bis Sn, ne, dann gucken Sie wenigstens nach, liegt er zwischen S4 und S17, zwischen S4 und S5, ja, und dann gehen Sie an diese Stelle in den Teilbaum rein und suchen den Schlüssel dort. In der Regel verwendet man nicht gerade solche Suchbäume hier mit vielen Schlüsseln in den Knoten, sondern wenn man sich auf internen Speicher bezieht, verwendet man immer binäre Suchbäume. Das heißt, wir haben je Knoten nur einen einzigen Schlüssel. Und wenn wir nur einen Schlüssel haben, dann brauchen wir nur die Entscheidung treffen. Entweder ist der Schlüssel S, stimmt er gerade mit dem gesuchten Schlüssel überein, dann bin ich da schon fertig. Und ansonsten vergleiche ich nur mit dem Schlüssel S und bewege mich in den linken Teilbaum, wenn ich kleiner als S bin, und in den rechten Teilbaum, wenn ich größer gleich S bin. Ja? Das ist die Situation, die man verwendet bei internen Speichern. Nur bei externen Speichern, da macht man die Suchbäume in der Regel so, wie ich es auf der Folie vorher hatte. Das heißt, man packt sehr viele Schlüssel in einzelne Knoten rein. Der Hintergrund ist folgender, dass wenn Sie jetzt in so einem Binärsuchbaum, wenn Sie sich den vorstellen auf der Platte, ja, und dann haben Sie jetzt praktisch, lesen sich den Knoten RSS rein, ja, und dann sehen Sie, okay, ich muss nach rechts oder nach links, und dann greifen Sie wieder auf die Platte zu und holen sich wieder neuen Knoten, neuen Schlüssel entsprechend und vergleichen dann wieder und greifen wieder auf die Platte zu. Und Sie wissen, dass Plattenoperationen relativ teuer sind, relativ zeitaufwendig im Vergleich zu Prozessoroperationen. Und deswegen versucht man, wenn eine Plattenoperation ansteht, immer gleich ein ganzes Bündel von Schlüsseln einzubeziehen. Das heißt, sie stehen sich ganz gut, wenn Sie also Knoten haben auf externen Speichern, die meinetwegen 128, 256 oder noch viel mehr Schlüssel enthalten. Ja, und die können Sie praktisch in der gleichen Zeit von der Platte holen und dann im Hauptspeicher weiter bearbeiten wie einen einzelnen Schlüssel. Also merken Sie sich, im internen Speicher verwendet man binäre Bäume, im externen Speicher in der Regel Bäume mit sehr vielen Schlüsseln, die auch noch mit einer besonderen Organisation vorhanden sind, und das sind dann die sogenannten B-Bäume, die wir dann im Laufe der Vorlesung uns noch ansehen. Ja, hier habe ich die Definition nochmal, also für binäre Suchbäume eine linear geordnete Menge M benötigt man, und dann ist ein binärer Suchbaum B bestehend aus Knoten K, Kantenmenge A und Schlüsselmenge S. Ein ganz gewöhnlicher geordneter binärer Baum, so wie wir ihn früher schon mal definiert haben, K, A. Und versehen mit einer Abbildung S, die jetzt jedem Knoten einen Schlüssel aus M zuordnet. Ja. Und diese Zuordnung Knoten zu Schlüssel, die ist jetzt so gestaltet, dass die Knoten in dem rechten Teilbaum von K alle größer als der Knoten in der Wurzel. Ja, und die Knoten im linken Teilbaum alle kleiner gleich sind dem Knoten in der Wurzel. Ja? Das ist die Definition von den binären Suchbäumen, ne? So wie wir es in dem Bild auch dargestellt haben. Ja, hier habe ich mal einen abgebildet. Ja, hier sehen Sie einen binären Suchbaum. So, und jetzt können Sie das praktisch vergleichen, ne, was da alles eine Rolle spielt. Also schauen Sie sich hier diesen Teilbaum an, 8, 2 und 9. Ja, und dann sehen Sie, dass in dem linken Teilbaum der 12, 2, 8, 9, alle Schlüssel kleiner gleich sind als die Wurzel. Und im rechten Teilbaum hier 14, 13, ja, da sind alle Schlüssel größer gleich. In diesem Fall größer, so wie es auch per Definition ist, also größer als der Schlüssel in der Wurzel. Wir haben hier keine doppelten Schlüssel, insofern gilt es kleiner gleich, ebenso wie das kleiner und das größer wie das größer. Also hier gilt kleiner-größer-Beziehung. Ja, das ist die Situation hier. Und Extremfälle hat man zum Beispiel, wenn Sie sich so einen binären Suchbaum angucken. Ne, das ist auch einer. Ja, immer sind im linken Teilbaum alle Schlüssel kleiner. Ne, rechte Teilbäume gibt's gar nicht. Das heißt, es ist so ein sogenannter degenerierter binärer Suchbaum. Und der ist natürlich irgendwie was Schlechtes. Denn eigentlich ist das eine lineare Liste. Ich habe die jetzt nur ein bisschen schräg gezeichnet. Und in linearen Listen zu suchen, ist wieder ein bisschen unhandlich. Da würden Sie bei diesem binären Suchbaum ja wieder ein relativ langes Suchverfahren haben, eventuell. Ne? Hier können Sie allerdings mit binärem Suchverfahren arbeiten. Allerdings, binäres Suchverfahren funktioniert wieder so auf Listen nicht sonderlich gut. Ja, hier haben Sie die lineare Liste. Das Mittenelement, können Sie ja gar nicht drauf zugreifen. Die lineare Liste müssen Sie ja immer vom Kopf, vom Anker anfangend durchlaufen. Ja, und dann laufen Sie die einzelnen Objekte ab und dann irgendwann würden Sie sagen, das hier ist also meine Mitte, mein Mittenelement. Also Sie sehen, binäre Suchbäume sind was sehr Schlimmes. Gott sei Dank kommen die nicht häufig vor, aber sie sind trotzdem möglich und deswegen sind Suchbäume nicht ganz so optimal und wir versuchen die dann in einem weiteren Schritt noch ein bisschen zu verbessern. Aber zum Studium von den typischen Operationen auf Suchbäumen sind die sehr gut geeignet. Wie geht denn das Suchen jetzt vonstatten? Schlüssel S soll gesucht werden. Ja, dann beginnen wir an der Wurzel, an der globalen Wurzel S0. Ja, S mit S0 vergleichen und dann einfach rekursiv im linken Teilbaum weitersuchen, wenn S kleiner S0 war, oder im rechten Teilbaum weitersuchen, wenn S größer gleich S0 war. Ja, und das machen Sie beliebig so weiter. Und entweder haben Sie irgendwann den Knoten S gefunden, dann wissen Sie schon, da sind meine Daten, oder die Suche war erfolglos, nämlich dann, wenn Sie im rechten Teilbaum weitersuchen oder im linken Teilbaum, den Teilbaum gibt's gar nicht mehr. Ja, Sie wollen also zu einem Teilbaum verzweigen, der gar nicht existiert, dann war die Suche erfolglos. Und dann müssen Sie das Objekt einfügen. Und das geht glücklicherweise genau an der Stelle. Also da, wo Sie den Knoten suchen wollten, aber nicht gefunden haben, da würden Sie den genau an der Stelle einfügen, wenn Sie den jetzt einfügen sollen. Ja, das heißt, neue Knoten werden genau an der Stelle eingefügt, wo sie, wenn man sie sucht, hätten sein müssen. Ja. Und das ist immer bei Blättern, an Blättern der Fall. Also neue Knoten werden grundsätzlich als Blatt eingefügt. Ja, die Vorgehensweise suche S und S ist nicht da. Ne, dann gelangen Sie zu einem Blatt, wo der Nachfolger nicht existiert. Ne, rekursiv würden Sie jetzt praktisch irgendwie links weitersuchen oder rechts. Ne, dieses links gibt es nicht mehr. Das heißt, Sie fügen dann S genau als diesen Nachfolger ein. Ja, das habe ich mal als Beispiel hier gemacht. Also die 22 soll gesucht werden. 22 ist größer 17. Das heißt, wir marschieren also da lang. Das ist die 22 an der Stelle. Jetzt zum Vergleichen. 22 mit 28 verglichen. Ist kleiner gleich. Ne, müssen marschieren wir links weiter. 22 wird da geguckt. 22 mit 24 verglichen. Ist kleiner gleich. Ne, da hätte sie sein müssen. Da hätte ich jetzt weiter gesucht. Und möglicherweise, wenn sie da wäre, dann wäre sie jetzt da auch vielleicht. Ja? So, da ist sie nicht. Das heißt, genau an diese Stelle muss ich sie jetzt einfügen. Ja, das mache ich da. Und dann habe ich wieder einen sauberen Suchbaum. Ja, das können Sie jetzt praktisch sehen, dass der Suchbaum wieder korrekt ist. Die Bedingungen kleiner gleich, größer gleich sind erfüllt. Und der Knoten ist dort eingefügt. Ja, so geht also das Einfügen, das ist relativ einfach. Einfach suchen und genau da, wo Sie sozusagen ins Nirvana laufen würden, da packen Sie den Knoten hin, wenn er dann nicht gefunden wird. So, das Löschen ist ein bisschen aufwendiger. Na, bis auf Sonderfälle, die praktisch in einem Schritt zu lösen sind, ist Suchen ein bisschen aufwendiger. Hier haben wir wieder kleines Stück von dem Suchbaum. Und wir wollen den Knoten K löschen. Und die Sonderfälle sind die, K ist ein Blatt. Oder K hat keinen rechten Sohn oder K hat keinen linken Sohn. Ja, die Situation, wenn K ein Blatt ist, sagen wir mal, die 2 löschen, ja, dann machen Sie ganz einfach, dann nehmen Sie die einfach raus. Fertig. Ja, und weiterhin ist das ein sauberer Suchbaum. Ja, das ist der erste Fall. Zweite Fall, hier haben wir den nochmal, K hat keinen rechten Sohn. Ja, das ist für die 14 der Fall. Ja, was macht man mit der 14? Die 14 selber, den Schlüssel soll ich ja löschen, ne, dann nehme ich den raus. So, und jetzt muss ich nur die 13, die da jetzt in der Luft baumelt, einfach geschickt verbinden. Ja, und das mache ich so, indem ich die da sozusagen rechts an die 13, rechts an die 12 dranhänge und ich habe wieder einen sauberen Suchbaum. Ja, das sind die beiden Sonderfälle, die man behandeln kann. Ne? Und der mit dem linken Sohn, der geht praktisch symmetrisch. Ne? Habe ich hier in dem Beispiel gar nicht, aber ist egal. Ja, dann, das sind die Sonderfälle. Und ansonsten ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man nämlich gucken, wo kann man jetzt, wenn man einen Knoten löschen will, dann entsteht da eine Lücke. Und wie kann ich diese Lücke schließen? Und das macht man folgendermaßen. Man sucht man sucht von der Stelle aus, wo der Knoten entfernt werden soll, den In-Order-Nachfolger. Ja? Also suche in der In-Order-Reihenfolge im rechten Teilbaum. Q soll hier gelöscht werden, ne, an dieser Stelle. Also wir wollen Q eliminieren. Dann suchen wir in dem rechten Teilbaum den ersten Knoten, der keinen linken Sohn besitzt. Ja, also von Q ausgehend in den rechten Teilbaumraum rein. Das ist hier dieses XVS. Ja, und der erste Knoten, der keinen linken Sohn besitzt, ist dieses S dort. Ja, und dieses S können Sie jetzt genau an die Stelle Q platzieren. Und das T', der Teilbaum, der da eventuell an dem S noch dranhängt, den platzieren Sie dann an V. Ja, dann haben Sie wieder einen sauberen Suchbaum realisiert. Ja, woran liegt das? Der Knoten S ist ja gerade der kleinste Knoten, der größer gleich Q ist. Ja, der befindet sich an dieser Stelle dort sozusagen rechts und dann an der weitesten Stelle links geguckt. Ja, da befindet sich der Knoten S. Und das ist der kleinste Knoten größer gleich Q. Und den können Sie dann an die Stelle von Q hin platzieren. Und dann sind natürlich die Knoten X und V sind nicht die kleinsten größer gleich Q, sondern die sind größer gleich dem S und auch größer gleich dem Q. Ja? Kein Knoten S' ist kleiner gleich S, aber größer gleich Q. Und damit erfüllt also S genau die Bedingungen, um dort an die Stelle von Q hin platziert zu werden. Ja? Und dieses S ist gerade eben der In-Order-Nachfolger. Wenn Sie jetzt von diesem Baum die In-Order-Reihenfolge aufschreiben würden, ja, Besuche linker Teilbaum, Besuche Wurzel, Besuche rechter Teilbaum, ja, dann kommt dieses S unmittelbar hinter dem Q. Ja, das können Sie praktisch direkt ablesen. Also Sie suchen im rechten Teilbaum den In-Order-Nachfolger von Q und platzieren den an die Stelle von dem Q. Habe ich das mal hier durchgeführt? Also Q wollen wir löschen. Ja, hier ist der In-Order-Nachfolger von dem Q. Dieses Q packen wir genau an dieses S packen wir genau an die Stelle Q. Ja, da ist es jetzt. Na, und jetzt haben wir da unten sozusagen noch eine Leerstelle und die hängen wir da dran in bewährter Manier, wie wir es eben auch schon gemacht haben. Na, das ist einfach der Löschvorgang, wenn der Knoten keinen linken oder keinen rechten Sohn hat. Ja, und S hatte keinen linken Sohn und deswegen konnte dann diese Situation einfach geklärt werden. Ja, hier ist im allgemeinen Fall, jetzt machen wir es hier nochmal im Speziellen, die 28 soll gelöscht werden. Hier haben wir den In-Order-Nachfolger. Ne? Machen Sie einfach die In-Order-Reihenfolge und dann sehen Sie, die 29 ist es. Ne? Und das ist eben auch gleichzeitig die kleinste Zahl größer 28 ist die 29. Die 29 kommt dahin platziert. Ja, jetzt hängt da noch dieser Strich da in der Landschaft, ne, den machen sie weg und haben ihren gelöschten Baum mit der gleichen Suchbaumbedingung. Ja? Keine Änderung, kein Problem, alles Picobello Suchbaum. So, jetzt gucken wir uns die Laufzeit an. suchen, einfügen und löschen muss jetzt analysiert werden. Ja, die Laufzeitanalyse ist relativ einfach. Wir stellen uns einfach so einen Baum vor. Der hat die Höhe K. Na, und der beste Fall ist, der Baum ist vollständig ausgeglichen. Na, dann können Sie sich den, wenn Sie so ein bisschen unscharf gucken, na, dann können Sie sich den wie so ein Dreieck vorstellen. Na, als Baum, unten hängen die ganzen Blätter, an der unteren Schicht oben die Wurzel. Ja, und jetzt zählen wir mal nach, wie viel Knoten hat er denn und wie passt die Knotenzahl zur Höhe. Denn offenbar ist ja die Höhe direkt die Information darüber, welche Laufzeit der Algorithmus benötigt. Na, Sie müssen sich ja von der Wurzel praktisch in dem Baum bis zu dem Blatt hinarbeiten, im schlimmsten Fall. Ja, und diese Laufzeit, dieses Hinarbeiten kann nicht länger dauern, als wie die Höhe k ist. Und jetzt müssen Sie nur gucken, wie hängt die Höhe mit der Zahl der Knoten zusammen. Denn die Laufzeit, die ich benötige fürs Suchen, die hängt ja, da geht ja die Zahl der Knoten ein. Ne? Die Höhe ist irrelevant, sondern die Zahl der Knoten ist relevant. Und jetzt gucken wir mal nach, wie viele Knoten hat so ein Baum der Höhe k? Ne? Da oben ist die Wurzel, das ist ein Knoten. Und dann darunter, da hängen zwei Knoten. Ne? Wir haben einen binären Suchbaum. Und dann darunter hängen vier, an jedem Knoten nochmal wieder zwei und so weiter. Ja, und ganz unten hängen 2 hoch k minus 1. Und dann jeder, der 2 hoch k minus 1 hat, wieder zwei Nachfolger, also 2 hoch k Knoten hängen da unten. Ja. Und jetzt können wir zählen, wie viele Knoten haben wir insgesamt. Also wenn wir die Höhe k vorgeben, dann können wir hier die Summe bilden. Ne, Summe 1 plus 2 plus und so weiter. Ja, und die Summe von 1 bis 2 hoch k, die ist gerade zufällig 2 hoch k plus 1 minus 1. Ja, und das ist unser n. Das heißt, in einem vollständig ausgeglichenen Suchbaum mit n Knoten der Höhe k ist n gerade 2 hoch k plus 1 minus 1. Ja? Und die Suchzeit, die ergibt sich jetzt dadurch, dass ich in dem Baum praktisch irgendwie links mal rechts mal links mal rechts mich irgendwie hinhangel und dann mein konkretes Objekt da finde. Und im schlimmsten Fall hängt dieser rote Kringel, der hängt gerade unten an einem Blatt. Das ist die schlimmste Suchzeit, die auftreten kann. Also die Suchzeit selber ist gerade irgendwie ein K. Ja, aber die ist eben größenordnungsmäßig nicht größer als logarithmisch. Ja, denn die Zahl der Knoten ist n, die Höhe ist k, 2 hoch k plus 1 minus 1 Knoten habe ich maximal da drin untergebracht, also ist die Suchzeit irgendwie logarithmisch. Ja, das ist der günstigste Fall. Der schlimmste Fall ist, wenn ich einen degenerierten Baum habe. Ja, dann sieht das Ding nur noch aus wie so ein Strich in der Landschaft. Ja, und da hängen jetzt meine n Knoten dran, ja, direkt einfach so aufgereiht. Und da ist natürlich die Suchzeit auch wieder von der Höhe abhängig. Aber die Höhe ist jetzt gerade so groß wie die Zahl der Knoten. Das heißt, hier ist die Laufzeit jetzt O von N. Das heißt, es klafft offenbar zwischen dem Idealfall und dem schlimmsten Fall eine ziemlich große Lücke. Das heißt, wir suchen einmal in der Laufzeit O von N. Und das ist im Telefonbuch zu suchen schon unmöglich. Ja, wenn Sie da Laufzeit N irgendwie mal plötzlich haben. Und zwischen der besten Zeit O von log n. Ne? Das ist die Zeit, die wir normalerweise erwarten würden fürs Suchen. Ne? Die brauchen wir eigentlich auch, sonst können wir Suchen gleich sein lassen. Wir brauchen eine vernünftige Zeit. Und hier sehen Sie, hier müssen praktisch Optimierungen ansetzen, solche degenerierten Bäume irgendwie zu vermeiden. Und das wird dann unsere nächste Aktivität. Zunächst zusammengefasst. Suchen, einfügen und löschen braucht zwischen O von logarithmischer und linearer Zeit. Das Löschen habe ich gar nicht mehr gemacht, das Einfügen auch nicht. Wir haben jetzt nur gesucht, ne? Aber überlegen Sie nochmal, suchen nach einem Schlüssel, der nicht existiert, mit anschließendem Einfügen ist ja praktisch nur die Suchzeit. Ja, und anschließend müssen Sie praktisch ein neues Objekt generieren und das direkt an die Stelle hängen, wo Sie da ins Nirvana gelaufen sind. Und da brauchen Sie nochmal ein bisschen konstante Zeit zusätzlich. Also insgesamt ist die Suchzeit plus Einfügezeit auch logarithmisch bis O von N, wenn Sie den degenerierten Baum haben. Und beim Löschen, was müssen Sie da machen? Sie suchen erst den Knoten, das ist einmal die Suchzeit. Ne? Dann löschen Sie den Knoten, dann suchen Sie den In-Order-Nachfolger. Ja, den In-Order-Nachfolger kriegen Sie auch wieder über ein Suchverfahren raus. Ist auch nochmal wieder logarithmische Zeit bis lineare Zeit im schlimmsten Fall. Ja, und dann platzieren Sie den Knoten dahin und löschen unten ein bisschen was. Das geht in konstanter Zeit. Also die Löschoperation ist auch in dieser Spannbreite logarithmisch bis linear. Zum Speicherbedarf noch. wenn Sie das Ganze rekursiv implementieren, ja, dann machen Sie immer Suchen, ne, gucken dann, wo muss ich weitersuchen und rufen dann die Suchoperation für den linken oder für den rechten Teilbaum auf. Das heißt, Sie haben logarithmisch bis Linearzeit viele Inkarnationen von Ihrer rekursiven Prozedur suchen. Ja, und entsprechend steigt auch Ihr Stack, der jedes Mal den Knoten, für den Sie jetzt, den Sie aktuell als Teil, als Wurzel betrachten, auf den Stack platziert. Ja, das heißt, Ihr Speicherbedarf ist dann ebenfalls logarithmisch bis Linearzeit. Aber Sie können dieses Suchen auf binären Bäumen auch nicht rekursiv realisieren. Und dann sparen Sie den Stack da. Das ist wieder genau dasselbe Prinzip. Sparen Sie die Rekursion da, wo Sie sie nicht brauchen und wo es Ihnen zum Verständnis nicht unbedingt was beiträgt, ne, da verwenden Sie es iterativ. Das Suchen können Sie genauso gut iterativ lösen, indem Sie mit einem Zeiger eben fortlaufend in Ihren Teilbäumen jeweils auf die Wurzeln der Teilbäume zeigen und dann sich mit dem Zeiger irgendwie weiterhangeln. Das geht glücklicherweise auch. Also Sie können eigentlich davon ausgehen, dass Sie konstant viel Speicher benötigen, zusätzlich zu den Daten, die Sie natürlich generell abspeichern müssen. Ja, also O von 1 bei nicht rekursiver Implementierung und O von log n bis O von n bei rekursiver Implementierung. Ja, ein gewisses Glück haben wir, die degenerierten Bäume sind ziemlich selten. Ja, die entstehen nicht irgendwie zufällig. Man kann nämlich zeigen, dass wenn Sie jetzt einfach Schlüssel zufällig wählen, na, Sie mischen also irgendwie n Schlüssel rein zufällig, und geben die dann ein in so einen Suchbaum, bauen den also auf mit diesen Schlüsseln, dann brauchen sie im Mittel nur zweimal logarithmisch viele Vergleiche. Ja, das heißt, der Baum wird nicht irgendwie ganz lastig, sondern die Höhe steigt irgendwie doppelt so, maximal doppelt so hoch. Die wird maximal doppelt so hoch. Das heißt, der Baum, der hängt ein bisschen, aber nicht so stark, dass ihnen die logarithmische Zeit kaputt gemacht wird. Ja, das kann nur in schlimmen Fällen passieren, und die schlimmen Fälle sind natürlich die wir versuchen müssen zu vermeiden. Also es hilft uns nicht viel, dass im Mittel irgendwas günstig ist. Na, Sie wollen auch nicht einen mittleren Bremsweg haben oder eine mittlere Ansprechverzögerung bei Ihrem Auto für die Bremse, sondern Sie wollen irgendwie im schlimmsten Fall noch zum Stehen kommen. Ja, deswegen machen Sie auch Ihren Abstand zum Vordermann so, dass Sie im schlimmsten Fall beim Bremsen nicht auffahren, ne? Und nicht, dass Sie normalerweise, wenn der so gemächlich bremst, Sie auch noch gemächlich bremsen können. Ja, das machen Sie ja nicht, sondern Sie versuchen sich gegen schlimmste Fälle abzusichern, und das muss man hier auch. Deswegen muss man sich ein Konzept überlegen, wie man degenerierte Bäume wirklich verhindern kann. Na, es kann immer mal sein, dass durch geschicktes, also unglückliches Einfügen und Löschen von Schlüsseln plötzlich Ihr Baum degeneriert. Ja. Im schlimmsten degeneriert er, wenn Sie ihm schon eine sortierte Folge eingeben. Also wenn Sie jetzt die ersten n-Zahlen in den Baum einfügen, dann fügen Sie erst die 1 ein, dann die 2, dann die 3, dann wird er schon automatisch degeneriert. Ja, also solche Dinge muss man vermeiden. Und da gibt es die Lösung der sogenannten AVL-Bäume. Die AVL-Bäume sind eine ganz intelligente Lösung, praktisch Suchbäume zu gestalten, die immer irgendwie ausgeglichen sind, ne, die nie so ein starkes Übergewicht nach einer Seite bekommen. Und damit befassen wir uns in der Folge. Also, Worst-Case-Laufzeit bei Suchbäumen entspricht der Länge des längsten Weges. Ne, die kann allgemein größenordnungsmäßig O von N sein. Und unsere Idee ist jetzt, wir rücken alle Knoten möglichst nah zur Wurzel und versuchen, dieses grundsätzlich beizubehalten, auch bei dynamischen Änderungen. Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in einen leeren Baum eine geordnete Folge einfügen, 1, 2, 3, 4, dann sehen Sie schon, das Ding läuft irgendwie, also wird stark rechtslastig, ja, der Suchbaum. Na, dann machen Sie Folgendes, Sie ordnen, sobald Sie irgendwie dies erkennen, ordnen Sie den Baum um, ja, und machen den wieder praktisch gleichlastig, schön ausgeglichen. Ja, und dann kommen wieder weitere Schlüssel führen Sie ein, und dann sehen Sie, das Ding wird wieder lastig. Ja, dann ordnen Sie es wieder um. Und im Extremfall haben Sie dabei natürlich praktisch keine degenerierten Bäume mehr, ne, weil Sie immer einfach durch Umordnung des Baumes dafür sorgen, dass die wirklich vollständig, also super ausgeglichen sind. Jetzt kann man zwei Zugänge unterscheiden. Also der naive Zugang macht Folgendes, der gleicht den Baum sofort aus. Ne? Also sobald ihr Baum, ne, der jetzt, stellen sich der so ein schönes Dreieck vor, ne, da ein Knoten hängt da irgendwie raus aus dem Dreieck. Das heißt, der hat ein kleines Übergewicht, der Baum. Ne, da fangen sie sofort an, alles komplett umzuwälzen, um eine saubere Ausgeglichenheit hinzubekommen. Konsequenz ist natürlich, dass sie einen erheblichen Effizienzverlust haben. Ja, sie müssen jedes Mal, na, und jedes, eigentlich können sie damit erwarten, immer wenn ein Knoten eingefügt wird, gerät ihr Ding irgendwie aus dem Pegel. Ja, und dann müssen sie komplett neu umordnen. Das können sie sich praktisch gar nicht leisten. Da können sie auch gleich die degenerierten Bäume nehmen, ne, die relativ selten sind. Besser ist, sie nehmen ein bisschen Abstand von der vollständigen Ausgeglichenheit und tolerieren, dass ihr Baum ein klein bisschen Übergewicht hat, aber nicht zu viel. Ja? Also sie stellen sich vor, wenn sie es so als Waage sich darstellen, ne, ihre Waage darf ein klein bisschen aus dem Lot sein, ne, so wie auf dem Markt. Ne, also wenn die ein bisschen schüttelt, ne, dann beschweren sie sich auch noch nicht gleich. Ne, Mensch, hier, das war aber die Waage war nicht genau in der Mitte, sondern sie tolerieren es irgendwie. Ne, also wenn die Waage ein bisschen hin und her pendelt und ein klein bisschen so steht, dann sagen sie, okay, 1 Kilo Äpfel, 2 Euro, ne, das akzeptieren sie dann. Und so ähnlich machen wir es hier auch. Das heißt, wir akzeptieren eine gewisse Unausgeglichenheit, aber nicht zu stark. Ja, das heißt, das Ding, der Baum darf irgendwie ein klein bisschen hängen, na, so wie ein Schiff, aber er darf eben nicht überlastig werden, dass praktisch da ein Übergewicht entsteht und der Baum sozusagen mit seiner Komplexität aus dem Ruder gerät. Ja, so können Sie sich den vorstellen, den ausgeglichenen Baum, na, wenn er vollständig ausgeglichen ist, und wir tolerieren auch irgendwie sowas. Ja, das sieht noch gut aus, man kann noch erkennen, das ist ein Baum. Ja, das ist nicht mehr so ein Strich in der Landschaft wie ein degenerierter. Ja, also solche Bäume tolerieren wir, auch solche sogar noch, ne? Aber solche nicht mehr. Ja, das sind praktisch Varianten, wo wir sagen können, ab wann praktisch ist uns das Ding zu stark aus dem Ruder. Und das müssen wir definieren. Und dann gibt es die Definition dieser ausgeglichenen Bäume, die man auch AVL-Bäume nennt, nach den Erfindern Adelson, Welski und Landis. Hier ist die Definition. Was heißt ausgeglichener Baum? Ausgeglichen heißt da, wenn sich die Höhen der beiden Teilbäume um höchstens 1 unterscheiden. Und jetzt haben Sie genau schon praktisch diese Gewichtsunterschiede. Ja, Sie haben die Höhe hier, Sie haben die Höhe hier. Ja, und die Differenz darf 1 sein. Ja, das ist das Maximum an Unausgeglichenheit, das Sie tolerieren. Ja. Hier ist ein Beispiel für so einen AVL-Baum, auch für so einen ausgeglichenen Baum. Ja, jetzt sehen Sie da, ne, nicht jede, also der ist nicht voll ausgeglichen. Sie könnten den irgendwie ein bisschen sauberer noch ausgleichen. Ja, aber Sie sehen praktisch hier, dass die Höhe des linken Teilbaums jeweils hier oben an der Wurzel, ne, minus der Höhe des rechten Teilbaums, die ist hier gerade plus 1. Ne, rechter Teilbaum hat die Höhe 3, ne? Linker Teilbaum hat die Höhe 2. Ja, können Sie da sehen. Plus 1. Ja, und jetzt können Sie müssen es für die ganzen Teilbäume, müssen es durchkontrollieren, ne? Der hat linker Teilbaum Höhe 2, rechter Teilbaum Höhe 1. Pardon, linker Teilbaum Höhe 1, rechter Teilbaum Höhe 0. Gibt sozusagen die Balance, die man da an die Knoten dann ranschreibt, minus 1. Ja? Oder hier, linker Teilbaum 0, rechter Teilbaum 1, plus 1. Linker Teilbaum 0, rechter Teilbaum 0. Balance 0. Balance 0, Balance 0, Balance 0, Balance 0. Ja, und dann hier kann man wieder gucken. Linker Teilbaum 1, rechter Teilbaum 0, gibt Balance minus 1. Balance minus 1, Balance minus 1, ne, Balance plus 1. Ja, und damit haben wir praktisch die Balancen aller Knoten kontrolliert und für jeden Knoten festgestellt, die Höhen seiner beiden Teilbäume unterscheiden sich höchstens um 1, plus 1, 0 oder minus 1. Ja, schematisch stellen wir das dann immer so dar, dass wir die jetzt richtig wie so ein, na, wir haben immer diese Dreiecksgestalt und jetzt versuchen wir in dieser Gestalt auch noch die Höhen unterzubringen. Ne? Also hier haben wir den linken Teilbaum, den stellen wir bei den AVL-Bäumen immer durch so einen Kasten dar. Und die Kästen unterscheiden sich jetzt gerade um eine Differenz. Ne? Der Kasten ist ein bisschen höher, der rechte. Der hat die Höhe H plus 1, ne? Und der andere hat die Höhe H. Ja, und die beiden Die Differenz ist dann gerade plus 1, also so sieht ein AVL-Baum schematisch aus. Ja, und wenn wir in Zukunft irgendwie, wir müssen da auch wieder Operationen durchführen, ne, dann gucken wir mal nach, wie verhalten sich diese Operationen auf diesen AVL-Bäumen und wie ändert sich sozusagen das Schema. Wir müssen nach Löschoperationen, Einfügeoperationen ja möglicherweise Umordnungen vornehmen, um diese Balancen wiederherzustellen. Ne, stellen Sie sich vor, jetzt in dem linken Teilbaum, der schrumpft jetzt, weil Sie da was gelöscht haben, ja, dann ist die Höhe plötzlich von dem rechten H plus 1 und von dem linken H minus 1. Ja, da haben Sie eine Differenz 2, ne, da kriegen Sie sofort kalte Füße, da müssen Sie umorientieren, umbalancieren, um diese Ausgeglichenheit der AVL-Bäume wiederherzustellen. Ja, die Operationen, die man sich angucken muss da, die sind eigentlich genau wie bisher, suchen in jedem Fall. Ja, ob da ein AVL-Baum ist oder ein, wie immer ein Baum, unsere Suchoperation, Knoten angucken, nach links oder nach rechts verzweigen, bleibt im AVL-Baum genauso wie gehabt. Ja, und auch das Einfügen bleibt eigentlich genauso wie gehabt. Man muss nur anschließend den Baum ausbalancieren. Ja, wir suchen wieder, landen irgendwie bei einem Blatt, fügen da den Knoten ein und plötzlich stellen wir fest, die Ausgeglichenheit ist nicht mehr da. Ja, die Balancen sind irgendwo nicht mehr plus 1, minus 1 oder 0. Und dann müssen wir den Baum ausbalancieren und die AVL-Eigenschaft wiederherstellen. Ja, das ist die Operation, die dann nötig ist. Und das geht bei Einfügeoperationen relativ einfach, ja, diese Balancierung. Und bei Löschoperationen ist es ein bisschen aufwendiger.